Wer ist denn das erste Mal jetzt auf diesem Event hier? Könnt ihr mal alle aufstehen, die ihr das erste Mal, die ihr heute nur dabei seid, vielleicht das erste Mal? Oh, herzlich willkommen! Gary, ich möchte dir ganz herzlich danken, wo immer du auch bist, da, Gary und Lilo, dass wir hier dabei sein dürfen, meine Frau und ich. Und es sind etliche aus Lüdenscheid hier. Und als wir von diesem Anbetungskongress hörten, da wussten wir, das ist direkt ein Ding von Gott. Und ich möchte mit euch gleich hineintauchen in das Wort Gottes. Wir haben das immer wieder und immer wieder getan, gebetet, wie Jesus uns zu beten gelehrt hat. Unser Vater im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Amen. Können wir das gemeinsam mal beten? Unser Vater im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Wie im Himmel, so auch hier, heute Nachmittag, in meinem und deinem Leben. Wenn wir beten, dass der Wille Gottes hier heute Nachmittag so geschehen soll, wie er im Himmel geschieht, wenn wir beten, dass der Wille Gottes in unserem Leben, auf dieser Erde, auf dieser Welt, in der Schweiz, in Deutschland, in Europa, so geschehen soll, wie er im Himmel geschieht, dann müssen wir uns mit dem Himmel beschäftigen. Sonst werden wir viele, viele verkehrte Dinge tun. Und wir werden versuchen, Gott vor unseren Karren zu spannen. Und wir werden dann mehr oder weniger beten und beten und beten, Herr, segne unsere guten Ideen. Und wer hätte das nicht erlebt, dass unsere guten Ideen dann im Sande verlaufen sind und wir uns so von der einen Entmutigung zur anderen fortbewegen. Wenn wir das wirklich erleben wollen, dass der Wille Gottes in unserem Leben auf dieser Erde so geschehen soll wie im Himmel, müssen wir einen Blick in den Himmel werfen. Wir leben in einer Zeit, in der die Welt wirklich von vielen Krisen erschüttert wird. Wir leben in einer Zeit, wo das Leben vieler Christen erschüttert wird. Wir leben in einer Zeit, wo auch das Leben vieler Christen in Deutschland, in der Schweiz, ja auch in Westeuropa erschüttert wird. Und dann tendieren wir sehr schnell dahin, dass wir uns zu sehr mit den Erschütterungen befassen. Und dass wir uns zu sehr und zu schnell mit den Nöten befassen. Und anstatt aus dem Willen Gottes heraus zu leben und mit Gott zu gehen, tendieren wir dann dazu, auf diese Dinge zu reagieren. Und wir landen dann sehr schnell auf dieser horizontalen Ebene und das geht meistens schief. So lasst uns einen Blick in den Himmel werfen. Als ich zum Glauben kam, vor vielen Jahren, das war nicht auf so einer schönen Konferenz, das war auf keiner Evangelisation, das war auf einer ganz wilden Drogenparty und Orgie. Der Heilige Geist hat sich gar nichts daraus gemacht. Er kam einfach in diese Drogenparty und hat mich fürchterlich gerüttelt und geschüttelt und hat die innere Lampe bei mir angeknipst und plötzlich konnte ich Jesus sehen, plötzlich konnte ich Gott sehen und ich wusste, es geht nicht um irgendeine Religion, es geht nicht um irgendeinen Gott, ich wusste auf einmal, es geht um den Gott, der Himmel und Erde geschaffen hat. Es geht um den Autor der Bibel und in einer Sekunde war ich frei von jahrelanger Drogensucht, okkulten Dingen und sonstigem Zeug und bin frei geblieben bis zum heutigen Tag durch die Gnade Gottes. Halleluja! Das ist Gott! Das hat mit Religion nichts zu tun. Auch nicht mit christlicher Religion. Ich glaube, die schlimmste Religion von allen ist die christliche Religion. Ich habe das hinterher manchen erzählt, wie ich mich bekehrt habe. Manchen Christen, die haben es gar nicht geglaubt. Das macht der Heilige Geist nicht. Der kommt nicht zu drogenverseuchten jungen Leuten, die Altäre in ihrem Zimmer haben, die spiritistische Sitzungen abhalten und einen verstorbenen Jimi Hendrix von den Toten rausholen und ihn anbeten und ihn huldigen. Das macht der Heilige Geist nicht. Ich sage dir, er macht es doch. Und da, wo die Finsternis am größten ist, da, wo die Finsternis am größten ist, da ist Gott am allernächsten. Halleluja. Und ich war so begeistert von meinem Gott in dieser Nacht. Ich war so begeistert, dass ich sofort entschlossen war, Missionar zu werden. Nicht so ein Missionar, wie ich sie vor Augen hatte. Von Mission hatte ich ein ganz komisches Bild. Als Kind bin ich in einer Freikirche aufgewachsen und da hatte man so eine Spardose für die Mission. Und da war so ein kleines Negerlein mit einem wackeligen Kopf drauf. Und er stand dann, geht hin in alle Welt. Und dann hat man seinen Groschen da reingeworfen und dann nickte das ganz artig. Manche kennen das. Ich hatte eine Horrorvision von Mission. Aber weißt du, die Liebe Gottes hat mich so gepackt in jener Nacht, dass ich wusste, ich habe die größte Entdeckung gemacht, die es im ganzen Universum gibt. Und ich war wild entschlossen, allen meinen Freunden in dieser Drogenparty zu erzählen, wem ich begegnet bin und dass von nun an nichts anderes mehr läuft in meinem Leben als der Gott der Bibel. Halleluja. Und ich hatte ein bisschen Furcht. Und ich dachte, ich fange mit meiner Freundin an. Heute meine Frau. Heute auf den Tag sind wir 29 Jahre zusammen und glücklich. Halleluja. Oh. Und ich dachte, ich fange mit ihr an. Ich werde ihr alles erzählen, was ich von Gott weiß. Ich hatte eine 4-Stunden-Beziehung zu meinem Gott. Das war alles. Und dann habe ich all meinen Mut zusammengefasst und habe gedacht, jetzt wirst du ihr zeigen, dass dieser Gott es wert ist, ihm nachzufolgen. Und ich fing an zu erzählen und dann strahlte sie mich so an, wie jetzt in diesem Moment auch. Und ich wusste, eigentlich war sie auch voller Drogen, drogenverseucht. Und sie schaute mich an und ich erzählte ihr ein bisschen, dass Gott mir begegnet ist, dass ich nie wieder Drogen nehmen werde, dass mein Leben sich ändern würde. Ich wusste gar nicht wie, ich hatte gar keine Ahnung. Und sie schaute mich an und dann sagte sie, weißt du, Walter, das, was dir passiert ist heute Nacht, dasselbe ist in meinem Leben genauso passiert. Und ich werde mit Gott gehen, egal was du denkst. Halleluja. Halleluja. Wow. Dann dachte ich, all die anderen 20 Freunde von mir mit ihrem drogenverseuchten Kopf, die haben genau dieselbe Erfahrung gemacht. Und dann nichts wie drauf. Da habe ich aber Ablehnung erfahren. Und von diesem Moment an wusste ich, die einen werden die Liebe Gottes annehmen und die anderen ablehnen. In dem Moment wusste ich, ich muss mich mit dem Buch der Bücher beschäftigen, der Bibel. Ich hatte keine Ahnung, wie man die Bibel liest, wo man die Bibel anfängt. Ich habe als Kind, als Teenager, hat man mich in der Bibel unterwiesen und ich habe manchmal reingeschaut und ich dachte, das ist so ein konfuses Zeug. Da blickt kein normaler Mensch durch. Irgendwann als Teenager dachte ich, naja, vielleicht ist das so ein geheimes Buch, dass vielleicht nur ganz besondere Leute, die irgendwie Erkenntnis haben über die geheimen Dinge des Übernatürlichen, vielleicht damit zurechtkommen. Aber für normale Menschen ist die Bibel nichts. Ich besorgte mir eine Bibel. Ich wusste, um diesen Gott kennenzulernen, brauche ich das Wort Gottes. Immer mehr Charismatiker, immer mehr Pfingster lesen immer weniger die Bibel. Das weiß ich deswegen, weil ich immer dümmere Fragen gestellt bekomme über das Reich Gottes. Und ich denke, das steht doch alles in der Bibel. Ich dachte, wo fange ich mit dem Ding an? Wo lese ich? Und dann habe ich etwas gemacht, was ich damals immer gemacht habe, wenn ich Bücher gelesen habe. Ich habe am Ende angefangen. Ich wollte wissen, wie es ausgeht. Ich war interessiert, wer wird gewinnen? Und habe ich die letzten Seiten der Bibel gelesen und ich wusste, von nun an bin ich auf der Siegerstraße. Und der Teufel und alle seine Dämonen sind schon besiegt. Halleluja. So, wir fingen an, das Evangelium zu verkündigen. Wir hatten keine Ahnung so richtig, wie das ging, aber durch Gottes Gnade haben sich viele, viele Drogenabhängige damals bekehrt. Wir brannten dabei aus. Wir wurden müde dabei. Und dann lasen wir in der Bibel, es gibt mehr. Und wir wollten dieses mehr. Und ich sage euch, bis zu diesem Zeitpunkt, als wir an dem Punkt kamen, haben wir kein christliches Lied gesungen. Ich hätte mich auch geweigert. Ich fand christliche Lieder so blöd. Ich fand christliche Musik so langweilig. Das wäre nicht über meine Lippen gekommen. Ich habe eine ganz andere Musik gehört, einer ganz anderen Musik gehuldigt. Aber als wir dann beteten, Gott, wir wollen mehr, und wir wussten nichts von der charismatischen Bewegung, wir wussten nichts von der Pfingstbewegung, wir wussten nichts von Erneuerungsbewegungen oder geistlicher Gemeindeerneuerung. Wir hatten keinen blassen Schimmer von der Gemeinde Jesu und dem Reich Gottes. Und als wir dann dieses Meer bekamen, als wir dann mit dem Heiligen Geist getauft wurden, da geschah etwas ganz Sonderbares. Neben all den Manifestationen, und damals wusste ich nur, dass Toronto eine große Stadt in Kanada ist und mehr nicht, aber neben den Manifestationen, die wir erlebten, und wir erlebten wirklich radikale Manifestationen, also die Leute flogen auf den Boden und klack, 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 klack ging das nur, und mir fielen fast die Augen raus. Auf einmal erhoben meine besten Freunde, meine Frau, all die da in dem Raum waren, ihre Hände und fingen an zu singen. Sie fingen an zu singen in einer Sprache, die ich nicht verstand. Und ehe ich mich versah, fing ich an zu singen. Eben auch in dieser Sprache. Und dann geschah etwas ganz Eigenartiges. Plötzlich habe ich etwas gemacht, was ich nie vorher gemacht hätte. Es kam ein Lied in meinen Kopf. Lobe den Herrn, den mächtigen König der Ehren. Kennt ihr das? Und ich fing an, dieses Lied zu singen. Lobe den Herrn, den mächtigen König der Ehren. Ich kam nicht weiter wie zur ersten Strophe. Ich fing an, das Ding zu singen und zu singen und zu singen. Eine lange Geschichte kurz zu machen. Ich habe es 3 Tage gesungen, Tag und Nacht. Immer wieder in Sprachen, immer wieder die erste Strophe. Ich ging mit einigen Freunden zu einer anderen Hippie-WG von uns. Wir wollten denen den Heiligen Geist verpassen, wie wir das damals so gesagt haben. Und dann standen wir bei der Ampel, die war gerade auf Rot, und wir fingen an. Lobe den Herrn, den mächtigen König der Ehren. Meine geliebte Seele, das ist mein Begehren. Komme zu Hauf, Psalter und Harfe wacht auf. Lasset den Lobgesang hören. Und neben mir ging ein Hippie auf die Knie und empfing die Taufe im Heiligen Geist mitten auf einer Verkehrsinsel von Iserlohn und fing an, Gott in neuen Sprachen zu preisen. Halleluja! Halleluja! Ich merkte, es ging um mehr als nur um Bekehrung. Ich merkte, es ging um mehr als nur Leute von ihren Krankheiten und Wehwehchen zu heilen und zu Jesus zu bringen und dankbar zu sein, dass es ein neues Leben gibt. Es geht um mehr. So lasst uns einen Blick in den Himmel tun. Ich habe damals einen Blick in den Himmel getan, als ich die Offenbarung gelesen habe. Da heißt es im Kapitel 5 der Offenbarung oder einige Verse aus Kapitel 4 am Anfang: Danach sah ich und siehe, eine Tür war aufgetan im Himmel. Und dann Kapitel 5. Und ich sah in der rechten Hand dessen, der auf dem Thron saß, ein Buch beschrieben, innen und außen, versiegelt mit 7 Siegeln. Und ich sah einen starken Engel, der rief mit großer Stimme: Wer ist würdig, das Buch aufzutun und seine Siegel zu brechen? Und niemand, weder im Himmel, noch auf Erden, noch unter der Erde, konnte das Buch auftun und hineinsehen. Und einer von den Ältesten spricht zu mir: Weine nicht. Siehe, es hat überwunden, der Löwe aus dem Stamme Juda, die Wurzel Davids, aufzutun das Buch und seine 7 Siegel. Und ich sah mitten zwischen dem Thron und den 4 Gestalten und mitten unter den Ältesten ein Lamm stehen, wie geschlachtet. Es hatte 7 Hörner und 7 Augen, das sind die 7 Geister Gottes, gesandt in alle Nationen. Und es kam und nahm das Buch aus der rechten Hand dessen, der auf dem Thron saß. Und als es das Buch nahm, da fielen die 24 Gestalten und 24 Ältesten nieder vor dem Lamm. Und ein jeder hatte eine Harfe und goldene Schalen voller Räucherwerk. Das sind die Gebete der Heiligen. Und sie sangen ein neues Lied: Du bist würdig, zu nehmen das Buch und aufzutun seine Siegel. Denn du bist geschlachtet und hast erkauft mit dem Blut Menschen für Gott erkauft. Aus allen Stämmen und Sprachen und Völkern und Nationen. Und hast sie unserem Gott zu Königen und Priestern gemacht. Und sie werden herrschen auf Erden. Und ich sah und ich hörte eine Stimme vieler Engel um den Thron und um die Gestalten und um die Ältesten her. Und ihre Zahl war viel tausendmal tausend. Die sprachen mit großer Stimme: Das Lamm, das geschlachtet ist, ist würdig zu nehmen Kraft und Reichtum und Weisheit und Stärke und Ehre, Preis und Lob. Und jedes Geschöpf, jedes, und jedes Geschöpf, das im Himmel ist und auf Erden und unter der Erde und auf dem Meer und alles, was darin ist, hörte ich sagen: Dem, der auf dem Thron sitzt und dem Lamm, sei Lob und Ehre und Preis und Gewalt von Ewigkeit zu Ewigkeit. Halleluja! Was sehen wir, wenn wir in den Himmel schauen? Was sehen wir, wenn wir das Buch der Offenbarung lesen? Wir sehen ein Buch voller Gerichte, voller Katastrophen, Zornesschalen, Reiter auf weißen, schwarzen, roten Pferden und wie auch immer. Verlorenheit, einen Drachen. Wir sehen einen Endkampf. Wir sehen Katastrophen. Und mittendrin, fest und unbeweglich, Anbetung. Fest und unbeweglich die Anbetung des alleinigen und wahren Gottes, der Himmel und Erde und der dich und mich geschaffen hat, aus Liebe. Lass mich einen Blick tun in Johannes. Da ist Jesus einer Prostituierten begegnet. Er hatte keine Scheu, mit Prostituierten Gemeinschaft zu haben. Ihr Lieben, das sind die Menschen, die uns wirklich brauchen. Ich würde gerne darüber sprechen. Aber nur ein Satz in Klammern. Das sind die Menschen, die uns wirklich brauchen. Und Jesus hatte kein Problem, mit dieser Prostituierten zu sprechen. Und er offenbarte ihr, er sagte ihr auf den Kopf zu: Du bist eine Hure. Du hast 5 Männer in deinem Leben gehabt und sie war nicht verletzt. Und dann beginnt eine sehr interessante Konversation. Plötzlich spricht sie mit Jesus über Anbetung. Unsere Väter haben auf diesem Berg angebetet. Jesus, ihr sagt, Jerusalem ist der richtige Ort der Anbetung. Und Jesus sagt Folgendes zu ihr: Es kommt die Zeit und ist schon jetzt, in der die wahren Anbeter den Vater anbeten werden, im Geist und in der Wahrheit. Denn der Vater will solche haben, die ihn anbeten. Gott ist Geist und die ihn anbeten, die müssen ihn im Geist und in der Wahrheit anbeten. Du fragst, was der Wille Gottes ist? Hier steht er geschrieben. Damals war die Zeit und heute ist die Zeit noch viel mehr, dass Gott in seinem Volk diejenigen sucht, die begriffen haben, es geht mehr als nur Nöten zu dienen, als nur Nöten zu dienen. Es geht mehr als um das. Es geht darum, dass wir unser Haupt erheben mitten in Katastrophen, um den anzubeten, der alleine anbetungswürdig ist. Weißt du, wir haben eine Geschichte in Lüdenscheid mit Anbetung. Ich möchte sie nicht nochmal durchmachen. Sie war sehr, sehr tough. Wir entdeckten, wir sind dazu berufen, Anbetung zu tun, Jesus anzubeten. Und dann haben wir das gemacht. Und wir haben, ich weiß nicht, Anfang der 70er Jahre, wir haben eine Band gehabt, wir haben ein Studio gehabt, wir haben 3 LPs damals produziert. Und wir dachten, wir sind wirklich gut. Und das war unser Fehler. Und das wurde noch gefördert und genährt von denen, die uns hörten. Oh, ihr seid wirklich gut. Und wenn das jemand zu dir sagt, dann weißt du, wo das herkommt. Manches Mal sagt jemand, wenn ich gepredigt habe, oh, du hast gut gepredigt. Dann sage ich manchmal, ja, das hat der Teufel mir auch schon gesagt. Wir fingen an, das zu glauben. Und dann kam, was kommen musste. Alles brach zusammen. Alles krachte zusammen. Gute Beziehungen krachten zusammen. Unser ganzer Dienst krachte zusammen. Meine Frau und ich, wir haben geweint. Nächtelang. Unser Kopfkissen war jede Nacht nass vor Tränen. Wir wussten nicht mehr, wo oben und unten war. Fühlten wir uns doch in diese Stadt Lüdenscheid berufen, um Gott zu dienen. Und wir waren zerbrochen, wie man nur zerbrochen sein konnte. Und alles, was wir aufgebaut hatten für den Herrn, kam herunter, fiel zusammen wie ein Kartenhaus. Und ich blieb mit einigen wenigen Leuten übrig, ein paar Drogenabhängigen, und alles andere krachte in sich zusammen. Unser schöner, wunderbarer, überkonfessioneller Lobpreis-Gottesdienst. Ein Gerücht kam noch oben drauf und von einem Wochenende zum anderen kamen keine Leute mehr. Halleluja. Wie geht's dir dann? Und ich sagte zu meiner Frau mehr wie einmal, lass uns gehen. Und sie sagte, wohin denn? Habe ich gesagt, keine Ahnung. Gott hat uns hier hingerufen, lass uns hier bleiben. 10 Jahre, ihr Lieben, stand ich mit einer Gitarre da und ich bin kein Musiker. Wisst ihr, was das Problem war? Als wir anfingen zu singen, ganz am Anfang, kam jemand zu mir und hatte irgendwie rausgekriegt, dass ich im alten Leben in der Band gespielt habe, und er sagte, du spielst Gitarre. Ihr Lieben, ich habe Gitarre gespielt, ich habe alles in 3 Griffen gespielt. Auch die Molllieder, alles in 3 Griffen. Aber es kam vom Herzen. Und ich sage dir, unsere Musik war schräg und krumm manchmal, aber Gott war da. Wusstest du, dass du so ein Equipment nicht brauchst, um Jesus anzubeten? Heute hat jede Gemeinde ihre Bühne. Jede Gemeinde hat ein teures Zeug auf der Bühne stehen. Jede Gemeinde, die charismatische Gemeinden jedenfalls, die es auf sich halten, haben ihren Anbetungsleiter und ihre Profimusiker und ihre Overhead-Folien. Und alles ist so bühnenbezogen worden. Alles kommt von der Bühne. Als wir anfingen anzubeten, ich habe alles in drei Griffen gespielt. Aber Gott war da. Ich werde es nie vergessen. Wir hatten jemanden bei uns, der konnte nun wirklich nicht singen. Das war nun wirklich kein Musiker. Aber er hatte begriffen, er war zur Anbetung berufen. Und das ist unsere erste Berufung, ihr Lieben. Wir sind nicht zuerst berufen, um zu prophezeien. Wir sind nicht zuerst berufen, um zu evangelisieren. Wir sind nicht zuerst dazu berufen, Armen und Bedürftigen zu helfen. Unsere allererste Berufung ist, vor Gott zu stehen. Unsere königlich-priesterliche Berufung anzunehmen und Gott anzubeten mit unserem ganzen Leben. Dabei geht es um mehr als nur um Lieder singen. Dabei geht es um deinen Job, dass du deinen Job so gut machst, dass den Heiden das Wasser im Mund zusammenläuft und sie dich für sich haben wollen, weil du so ein toller Anbeter bist durch deine Arbeit. Das ist Anbetung. Es geht um mehr als nur um Lieder singen. Die Bibel sagt, dass wir ein Wohlgeruch sein sollen, zu jeder Zeit, an allen Orten. Aber wir hatten da so einen wirklich entschlossenen und hingegebenen Sänger vor dem Herrn, der traf mit hundertprozentiger Sicherheit immer den falschen Ton. Und das in einer Lautstärke, der brauchte gar kein Equipment. Und wenn wir so richtig schön in der Anbetung waren und er einstimmte, konntest du sicher sein, innerhalb von Sekunden war er der Einzige, der am Singen war. Aber Gott war da. Und Menschen wurden von ihren Sünden überführt und haben Buße getan, ohne dass wir über Buße gepredigt hätten. Und Dämonen sind ausgefahren, ohne dass wir über Befreiung gepredigt hätten. Als wir diese Krise hatten und man mir erneut die Gitarre in die Hand drückte, da wusste ich nicht, dass ich 10 Jahre in Lüdenscheid in einem Gottesdienst, 10 Jahre lang, jeden Samstagabend, ganz alleine mit meiner Gitarre stehen würde und versuchen würde, Christen aus den verschiedensten Kirchen und Gemeinden und die Heiden und die Drogenabhängigen, dass ich 10 Jahre lang versuchen würde, sie vor den Thron Gottes zu führen. Halleluja. Die Umgebung war auch sehr interessant. Wir teilten uns damals über viele Jahre unseren Gottesdienstraum mit der griechisch-orthodoxen Kirche. Überall hingen die Ikonen, hinter uns eine riesige Ikonenwand für über 80.000 D-Mark, frisch rangekarrt, alles roch nach Weihrauch. 10 Jahre stand ich da jeden Samstag und meine Gefühle waren sonst wo, nicht sonst wo, die waren am Kreuz. Nach 10 Jahren sprach der Geist Gottes, jetzt ist genug. Rufe alle auf die Bühne, die singen können und irgendein Instrument spielen können. Und dann habe ich das gemacht und plötzlich stand ich mit 30 Leuten auf der Bühne. Und dann geschah etwas Neues. Etwas Neues. Wirkliche Anbetung wird geboren in Krisen. Ich war viel in Sachen Weltmission unterwegs. Und immer wenn ich aß, hatte ich hier solche Schmerzen. Und ich war einmal in einem Lokal mit einem Freund und er hat mich eingeladen für ein tolles Schnitzel. Und ich habe den ersten Bissen von diesem Schnitzel gegessen. Ich stand auf voller Schmerzen, rannte runter auf die Toilette. Ein fremder Gast kam hinter mir her und fragte, ob er mir helfen könnte. Ich hatte dermaßen Schmerzen, wie war Hundeelend. Ich kam von der Mongolei zurück, saß im Flugzeug, aß etwas und schmiss mein Tablett über den Schoß eines Freundes. Ich brach zusammen vor Schmerzen. Und ich dachte, ich habe mir den Magen verdorben. Und dann endlich ging ich zum Arzt. Und er hat mir so eine Sonde da reingeführt. Und ich ganz heroisch, ich brauche keine Narkose. Ich will das alles sehen am Bildschirm. Habe ich das bereut? habe ich das bereut. Ich kriegte den Schlauch nicht runter. Der Arzt sagt immer, schlucken, schlucken. Und bei mir passiert immer genau das Gegenteil. Irgendwann hatten sie das Ding da drin. Und dann schaute ich auf den Bildschirm. Und dann hörte ich nur noch, wie der Arzt sagte, oh, 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 oh. Das sind ja 3 Stück. Und ich dachte, was meint er denn? Er zog den Schlauch wieder raus. Und dann sagte er, Sie haben 3 5-D-Mark-Stück große Tumore unten am Ausgang Ihrer Speiseröhre. 2 von der Seite, 1 von der Seite. Haben Sie überhaupt irgendetwas zu essen runterbekommen? Das geht doch gar nicht mehr. Und er sagte, wir wissen nicht, ob es gut oder bösartig ist. Weißt du, was dann passiert? Dann fahren deine Gefühle mit dir, auch deine religiösen Gefühle mit dir, Achterbahn. Das Erste, was du denkst, es ist bösartig. Ich ging runter, Tränen überströmt, meine Frau hob mich ab, sagt sie, was hast du denn? Oh, ich habe bestimmt Krebs. Der Jammergeist hing mir schon im Genick. Wisst ihr, dass es sowas gibt wie ein Jammergeist? Wisst ihr, was mit diesem Jammergeist ist? Der zeigt dir immer das, was du nicht hast. Der fokussiert dich immer auf das, was du nicht hast, nicht auf das, was du hast. Und ich sagte zu meiner Frau, oh, jetzt werde ich sterben. Ich bin bestimmt so ein junger Prediger, der zu früh von dieser Welt abgeht. Und dann schreibt man seine Memoirien und du bist eine Witwe, die vielleicht rumreist und über sein Leben redet und was Gott nicht alles getan hat, ich werde sterben. Und meine Frau sagte, hör doch auf zu jammern. Jetzt hör doch auf zu jammern. Wir haben doch einen wunderbaren Gott. Und ich sagte, ja, du hast gut reden, du hast die 3 Tumore nicht im Bauch. Jetzt wurde ich Opfer meiner eigenen Predigten. Wie oft habe ich über Hiob gepredigt? Weißt du, was wahre Anbetung ist? Wenn du alles verlierst an einem Tag, allen Besitz, all deine Kinder, alles an einem Tag weg. Und wenn du dich dann wie Hiob neigst und betest an, der Herr hat es gegeben, der Herr hat es genommen, gelobt sei der Name des Herrn. Das ist echte Anbetung. Es traf mich voll. Wie oft habe ich gepredigt, als dann Hiob krank wurde und verfault am lebendigen Leib und seine ermutigende Ehefrau kam zu ihm. Wo ist denn dein Gott? Sag ihm ab und stirb. Oh wei, oh wei. Und dann hat er gesagt, okay Gott, wir sind nackt auf diese Welt gekommen, wir sind mit nichts auf diese Welt gekommen, wir werden ohne was wieder gehen. Und er neigte sich und betete an. Gelobt sei der Name des Herrn. Und dann hat er eine dicke Krisenzeit gemacht und immer wieder gesagt, egal was ich sehe, egal was ich spüre, ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Wie oft habe ich gepredigt, das ist wahre Anbetung. Und dann kommst du auf den Prüfstand. Und dann siehst du dich darum jammern und durch Gottes Gnade konnte ich Buße tun und ich fing an, Gott zu preisen. Ich kam wieder zum Arzt und er sagte, Sie müssen sofort aufhören mit Rauchen. Habe ich gesagt, tut mir leid, seit 1974 habe ich keine Zigarette mehr angerührt. Ah, da müssen Sie aufhören mit Alkohol. Habe ich gesagt, tut mir leid, seit 1974 habe ich auch keinen Alkohol mehr getrunken. Ja, dann ist es Stress, Sie müssen mit dem Stress aufhören. Und ich fühlte mich so friedlich wie nicht irgendwas. Und er sagte, ich habe aber auch eine gute Nachricht für Sie, es sind gutartige Tumore. Wow. Aber eine Woche lang habe ich da vor Gott gelegen, vor Gott gekniet und meine Gefühle gekreuzigt und mich selbst verleugnet und angebetet. Da wird Anbetung geboren. Anbetung ist mehr wie Gruppen, wie Rockgruppen und alles Mögliche. Anbetung ist Gott lieben, Gott aus einem reinen Herzen lieben. Jemand hat mich mal gefragt, Walter, wo hast du die reinste Anbetung erlebt? Die reinste Anbetung. Und das war nicht in einer Konferenz. Ich muss euch enttäuschen, ich kann das nicht bestätigen, obwohl ich gerne sehe, wenn das Volk Gottes zusammenkommt, in Massen, um Gott anzubeten. denke, wir werden das in noch viel größeren Massen sehen. Wo hast du die reinste Anbetung gesehen? Ich war auf dem Weg in die Mongolei. Völlig überraschend. Ein Teenager bei uns in der Gemeinschaft. Sie beteten, oh Gott, wo willst du uns in diesem Jahr gebrauchen? Und der Heilige Geist sprach zu ihm, in der Mongolei. Und dann kamen die Teenager zu uns, zu den Leitern, mit der Vision, in die Mongolei zu gehen. Armen und Bedürftigen zu helfen, das Evangelium zu predigen. Ich habe das nicht geglaubt, ich habe das total abgelehnt. Mach eine lange Geschichte kurz, Gott hat uns überwunden und dann waren wir auf dem Weg in die Mongolei. Damals, es war 1992, gab es ein paar Christen in der Hauptstadt in Ulaanbaatar, der Rest des Landes, finsterstes Heidentum. Buddhisten, Schamanisten, Atheisten, die hatten von Jesus so wenig Ahnung wie irgendwas. Und wir kamen in die Mongolei viel zu spät, auch da einige Katastrophen. Ich weiß nicht, der Herr liebt es, uns mit Katastrophen zu segnen. Immer wenn wir denken, jetzt geht's los, segnet uns der Herr mit einer Katastrophe. Und wir dachten auch hier, jetzt geht's los, einen großen 40-Tonnen-Truck, 30 Leute, die willig waren, in der Mongolei zu evangelisieren, ein Bus, Anhänger, Medikamente, Prophetien, noch und nöcher. Der Herr geht vor euch her, der Herr geht hinter euch hier und er wird euch das ganze Land geben. Und so fuhren wir los und am nächsten Tag, 80 Kilometer vor Warschau, da flog unser Truck aus der Kurve und war Totalschaden. 15 Leute waren verletzt nach Hause. Ich kann euch sagen, als wir in der Mongolei ankamen, waren wir sehr dezimiert. Und dann kamen wir in der Mongolei an und ein Mann wartete dort auf uns. Er wartete schon eine Woche an der Grenze auf uns. Er sah aus wie einer von Alibaba und den 40 Räubern. Ich habe ihn erst gar nicht bemerkt. Und dann kamen einige unserer Mitarbeiter und sagten, hier, unser Freund ist hier. Und dann zeigten sie ihn mir und ich dachte, oh, wir müssen auf der Hut sein. Der wird uns um die nächste Kurve bringen und dann nehmen sie uns den Rest. Was uns geblieben ist, nehmen sie uns auch noch weg. Und niemand weiß, wo wir sterben werden. Das wird überhaupt nicht bekannt werden. 3000 Meter hoch in irgendwelchen Gebirgen in der Wüste. So er fuhr mit uns los. Keine Straßen, keine Straßenzeichen, nichts. Wüste, Berge. Und plötzlich sagte er, jetzt rechts. Ich schaute in die Berge. Wir fuhren da hoch. Das erste Auto blieb stehen. Unsere Leute stiegen aus. Ich kam mit dem zweiten Auto. Und dann standen wir da. Und vor uns im Tal ein wunderschönes Tuwiner-Dorf. Es gibt 20.000 Tuwiner, Schamanen, Nomaden, die in der Mongolei leben. Keine Elektrizität, kein Telefon, keine Toiletten, wie wir sie kennen, oder Badezimmer, wie wir sie kennen. Kein fließend Wasser, das einzige fließende Wasser, nur in einem Fluss. Und dort wurden wir erwartet und unser Freund sagte, oben auf dem Berg, das ist mein Volk. Und sie erwarten euch. Aber bevor ihr über diesen Berg gehen könnt, müsst ihr ein Ritual vollziehen. Kein Fremder, der das erste Mal unser Dorf besucht, darf über diesen Berg, ohne dass er auf diesem Altar, und dann zeigte er mir einen Schamanenaltar, ohne dass er auf diesem Altar einen Stein legt und den Göttern huldigt. Oh. Oh, und ich sagte, oh Gott. Und meine Leute sagten, was ist hier Kultursensibilität? Ich sag, weiß ich doch auch nicht. Und dann bekam ich eine göttliche Idee. Und dann sagte ich zu diesem Mann, weißt du, ich kenne den Chef des Universums. Ich kenne den Chef aller Götter. Wenn du sowas in Deutschland sagst, dann holen sie einen Psychologen. Wenn du das in der Mongolei sagst, dann stehen die fast stramm. Und ich habe das gemerkt und sah, dass ich Land gewinne. Und dann sagte ich zu ihm, ich möchte den Chef des ganzen Universums mit meinen Freunden hier anbeten. Und er schaute mich an. Und ich sagte, ist das okay? Und dann haben wir uns im Kreis gestellt, direkt neben einem Götzenaltar. Halleluja! Da, wo wir hingehören. Und dann fingen wir an, Jesus anzubeten. Jesus, heilig und gesalbt bist du. Ihr kennt dieses Lied. Und wir haben es gesungen und gesungen und gesungen und gesungen. Und dann schaute ich auf diesen Mann. Und dann sah ich, wie Tränen sein Gesicht herunterliefen. Tränen. Der hatte noch nicht einmal den Namen Jesus zuvor gehört. Tränen. Und als wir fertig waren, fragte ich, können wir weiterfahren? Und er sagte, jawohl. Und wir gingen in sein Dorf. Halleluja. Ja? Das ist Gott. Das sind die Plätze, wo Anbetung hingehört. Halleluja. Und wir gingen in sein Dorf. Wir dienten 2 Tage in diesem Dorf. Und dieser Mann und seine Frau und sein sterbendes Kind, das kurz bevor es starb, geheilt wurde durch den Namen Jesus. Sie waren die Ersten, die Jesus annahmen und mit dem Heiligen Geist getauft wurden. Und heute sind sie mächtige Zeugen in der Mongolei. Halleluja! Das war reine Anbetung. Wir hatten eine schiefe Gitarre. Wir hatten kein Stimmgerät. Ich liebe diese Dinge alle. Wir brauchen sie auch in Lüdenscheid. Ich predige nicht dagegen. Aber ich predige, dass wir davon nicht abhängig sein dürfen. Wir planen einen Worship-Event über die Jahreswende. Und manche haben ja so Angst, dass die Dinge außer Kontrolle geraten könnten. Und jemand rief an und sagt, ihr seid aber mutig, dass ihr so einen Event plant über dieses gefährliche Datum. Und ich dachte, meine Frau war am Telefon, gefährliches Datum. Ja, wenn der Strom ausfällt im Elektrizitätswerk, was dann? Und meine Frau sagte, oh, das ist sehr einfach. Ich glaube, man kann Jesus auch ohne Strom anbeten. Halleluja! Damals in der Mongolei habe ich die reinste Form von Anbetung erlebt, direkt neben diesem Götzenaltar. Von dort ging es weiter in die Hauptstadt der Westmongolei. Und da war alles vorbereitet von Gott. Du konntest den Heiligen Geist in Olgi, in einer islamischen Stadt, wir wussten das gar nicht, dass da die Kasachen wohnen und dass das Moslems sind. Wir hatten keine Ahnung. Wir haben uns nicht vorbereitet. Wir hatten gar keine Zeit dafür. Wir wussten gar nicht, worein wir kamen. Dort war alles vorbereitet. Du konntest den Heiligen Geist riechen, schmecken. Als wir in die Mongolei gingen, da fragte ich den Herrn, wie soll ich predigen? Ich kann kein Russisch, ich kann kein Mongolisch und Englisch konnte ich damals auch noch nicht. Und der Herr sagte, du wirst deinen Übersetzer auf der Straße von Olgi finden. Ich wusste nicht, dass die Mongolei das Land ist, wo außerhalb dem deutschsprachigen Raum die meisten Menschen auf der Welt Deutsch sprechen. Der Herr hat die ehemalige DDR mächtig gebraucht, um die Mongolei jetzt zu evangelisieren. Die sind alle in die DDR gekommen, haben Deutsch gelernt. Wir gehen betend durch die Straße, plötzlich auf einem uralten Motorrad, es war wie in einem Film von Indiana Jones, hält eine Frau vor mir, circa 30 Jahre alt, schaut mich an, spricht mich im perfekten Deutsch an und sagt, kommen Sie aus Deutschland? Ich sage, ja. Und sie sagt, herzlich willkommen in der Mongolei. Und ich fragte sie, haben Sie ein bisschen Zeit für mich? Und sie sagte, ja. Und dann habe ich sie an einem Nachmittag und an einem Abend durch die ganze Bibel geführt und habe ihr gesagt, würden Sie für mich übersetzen, ich habe Ihrer Stadt etwas Wichtiges zu sagen. Und dann brachte sie mich zum Bürgermeister, sie fand das wichtig. Ich erzählte ihr, dass wir Hilfsgüter hatten und wir trafen uns dann am nächsten Tag beim Bürgermeister. Und dann sagte hier, haben Sie dem Bürgermeister gesagt, dass wir Hilfsgüter haben? Oh, sagt sie, habe ich vergessen. Ich sage, was haben Sie dem Bürgermeister gesagt? Ja, alles, was Sie mir gestern aus dem Buch vorgelesen haben. Halleluja! Oh! Das erlebst du nicht in deiner Kirche. Das erlebst du nur, wenn du gehst. Ich mache gerade ein Bibelstudium über die Füße von Jesus. Es ist eines der spannendsten Bibelstudien, die ich je gemacht habe. Der Bürgermeister saß da, wir stellten uns kurz vor und dann fragte ich ihn, dürfen wir für Sie beten? Und er fragte, was ist das denn? Und dann haben wir ihm erklärt, wir reden mit dem Chef des Universums und das verstand er wieder. Es war für ihn völlig klar, da muss es einen Chef geben. Und dann sagten wir, wir werden ihm die Hände auflegen. Und dann wird dieser Chef des Universums